Teppe und Schweden ob Yacht. Mit dem niedersächsischen Jäger unterwegs im schönsten Bundesland der Welt.
Weidmannsheil, Christian.
Weidmannsheil, Bene.
Schön, dass wir wieder zusammen sind. Heute geht es um ein ganz spannendes Thema, und zwar die Kidsrettung. Da haben wir ja einiges auch in deinem Revier erlebt dieses Jahr schon. Wir konnten ein paar Kids retten, ein paar leider auch nicht, aber wir haben jedes Mal nichts unversucht gelassen, um eben möglichst viel Jungwild aus der Fläche zu bekommen. Wir haben in den meisten Fällen bei dir mit guten, brauchbaren Hunden gesucht und wie gesagt eben auch einige gefunden, einige leider nicht. Aufgrund der Kürze der Zeit war es uns aber nicht möglich, noch andere Methoden und Maßnahmen dort anzuwenden und durchzuführen. Aber wir haben alles gegeben und wie gesagt auch ein paar Kitze gefunden.
Ja, wir hatten ja auch noch einige befreundete Jäger gefragt, aber es ist ja merkwürdigerweise immer so, der große Run auf den ersten Schnitt, also das wertvollste Heu des Jahres, ist dann ja in einem ganz, ganz kleinen Zeitfenster in wenigen Tagen. Da wollen natürlich alle Landwirte auch den ersten Schnitt machen. Und die, gilt wieder das Müller-Prinzip, die zuerst fragen, bekommen natürlich auch zuerst eine Drohne. Und wir wurden ein bisschen zu spät gefragt, deshalb haben wir auch keine Drohne mehr bekommen. Und wenn man im Internet bei den entsprechenden Jägerforen, auch bei Facebook und so guckt, das ist jetzt so, dass alle ausgebucht sind, die eben Drohnen zur Kitzsuche haben, also mit Wärmebildkamera dabei. Und insofern ist es schwierig, das terminlich zu koordinieren zwischen dem Landwirt einerseits und denjenigen, die so eine Drohne besitzen, andererseits. Am schönsten ist natürlich, wenn man im Hegering oder im eigenen Revier sowas besitzt. Aber diese Drohnen, die dann eben auch gute Aufnahmen und gute Wärmebildtechnik haben, die kosten auch ein paar tausend Euro.
Grundsätzlich ist ja das Wichtigste erstmal, dass die Landwirte überhaupt Bescheid sagen, sobald sie wissen, okay, wir wollen mähen. Und das klappt in den allermeisten Fällen, würde ich behaupten, auch ganz gut.
Ja, die Sensibilität ist einfach inzwischen da, dass Landwirte wissen, dass sie alles dafür unternehmen müssen, diese Kitze zu retten, um sich nicht strafbar zu machen nach dem Tierschutzgesetz. Und andererseits natürlich damit auch noch ihre Agrarbeihilfen gefährden. Wenn sie nämlich eine Verurteilung nach dem Tierschutzgesetz bekommen, dann bekommen sie auch einen prozentualen Abzug, der kann bis zu 100% sein, ihrer Agrarbeihilfen. Und dann sind es häufig fünfstellige Beträge, die eben noch obendrauf entfallen für sie. Und das tut dann richtig weh.
Wir hatten zuletzt im Niedersächsischen Jäger auch einen Beitrag dazu. Da hast du auch noch einen Kommentar dazu geschrieben, dass die Gerichte ja auch sensibilisiert sind bei diesem Thema mittlerweile und auch durchaus Urteile dort sprechen.
Ja, die Gerichte werden strenger mit Vergehen nach dem Tierschutzgesetz. Und früher, ich weiß noch, ein junger Landwirt, der hat sich sogar mal gerühmt, in einer Saison 23 Kitze ausgemäht zu haben. Die könnten ihm nur nicht mehr seinen Wald abfressen. Das geht natürlich gar nicht. Solche Leute, die sowas am Stammtisch erzählen, die würden heute sofort ein Strafverfahren bekommen. Oder wenn eben so etwas klar wird, dass jemand vorsätzlich sowas begeht, da reicht ein Kitz, wenn das vorsätzlich ausgemäht wird, um hier ein Strafverfahren nach dem Tierschutzgesetz zu eröffnen. Dann wird häufig eben auch angeklagt. Das heißt, es geht nicht nur ein Strafbefehl per Post zu, sondern da gibt es eine öffentliche Verhandlung. Und damit einhergeht natürlich auch die entsprechende Prangerwirkung so eines öffentlichen Verfahrens. Das ist nicht schön. Also das sollte jeder Landwirt auf jeden Fall verhindern. Und dafür ist die Kommunikation zwischen Landwirt einerseits und Jäger andererseits ganz wichtig. Ich glaube aber, dass wir Jäger uns noch besser organisieren müssen bezüglich dieser, nicht Drogen, sondern Drohnentechnik. Und da noch mehr anschaffen. Die Preise sind ja auch ein bisschen im Sinkflug. Man kriegt heute schon für deutlich günstigere Preise als noch vor 5 Jahren so eine Drohne mit Wärmebildkamera. Man muss auch sagen, dass die Drohnen nicht bei jedem Wetter funktionieren. Also wenn es schon wirklich richtig warm ist, dann erkennen häufig die Kameras die Unterschiede nicht mehr zwischen 29 Grad und 35 Grad vielleicht, die dann dort im Gras liegen. Und insofern müsste man das dann auch in den frühen Morgenstunden machen am besten, wenn dann auch sich die Stücke deutlich vom kühleren Gras absetzen. Gleiches gilt natürlich auch für Gelege, die man dadurch findet und die man auch retten kann. Und da fragten dann neulich auch Leute, ja, aber da gibt es doch diese Wildschutzverordnung, darf man sowas überhaupt, wenn man nicht der reviereigene Jäger ist, da überhaupt solche Sachen in Besitz nehmen. Aber diese Wildschutzverordnung die gilt gerade nicht für Rehwild und die gilt auch nicht für ein Gelege eines Fasans beispielsweise. Das darf man. Man darf sie sich nur nicht aneignen, denn das Aneignungsrecht dieser herrenlosen Sachen, obwohl ja Tiere nach 90a BGB keine Sachen sind, aber auf sie das Recht der Sachen angewendet wird, also diese herrenlosen Tiere dürfen eben nur vom Jagdausübungsberechtigten angeeignet werden. Und wenn der sagt, ihr dürft jetzt ein Kitz, das dann verwaist ist oder so, auch aufpäppeln zu Hause, dann ist das auch zulässig. Aber ansonsten steht eben dieses Aneignungsrecht dem Jagdausübungsberechtigten, also in der Regel dem Jagdpächter zu. Und mit dem sollte man sich schon abstimmen. Aber wenn ein Landwirt jetzt bei einem Jäger anruft aus einem fremden Revier und sagt, Mensch, kannst du mir mal eben hier die Kitze raussuchen? Solange die Kitze nur von A nach B versetzt werden auf eine andere Wiese oder das markiert wird, ist es überhaupt kein Problem, dass man dort auch als Revierfremder tätig wird, um diese Kitze zu retten. Tierschutz geht da immer vor und sicherlich wird die Rechtsprechung da auch niemanden ans Kreuz nageln, der im fremden Revier Kitze vor dem sicheren, qualvollen Mähtod rettet.
Noch einmal ganz kurz zurück. Ich möchte da noch einmal zu den Landwirten was sagen. Wir bekommen ja immer viele Hörermeinungen, auch nach unseren Podcast-Folgen, was wir immer ausdrücklich begrüßen und auch einfordern von unseren Zuhörern. Ich glaube, dass 99,99% der Landwirte auch keinen Spaß daran haben, Jungwild auszumähen.
Ich glaube sogar 99,999%.
Ja, cool. Sind wir wieder mal einer Meinung. Auf jeden Fall, wir haben es jetzt tatsächlich bei dir gesehen. Wir hatten kurz vorher ein Kitz sauber aus der Fläche bringen können. Und 2 Minuten später bleibt der Landwirt stehen, macht den Motor aus und steht vor einem angemähten Kitz. 3 Läufe waren abgemäht. Ich hatte dann noch die tolle Aufgabe, dieses Kitz abfangen zu dürfen. Kurz für die Nichtjäger, noch die jetzt bei uns auch immer mehr zuhören. Es ist nicht möglich, ein wildlebendes Tier, was nur noch einen Lauf hat, oder auch wenn es nur 2 Läufe abgemäht hat, auch schon bei einem abgemähten Lauf, das vernünftig tierschutzgerecht so aufzupäppeln, mit einer Prothese am besten noch wieder dann irgendwie auszubilden oder in einem Gatter zu halten, ist bei Rehwild sowieso ganz schwierig. Das wollte ich nur noch mal eben
sagen. Wir haben es mal gemacht. Okay. Wir haben es mal gemacht, da waren wir spazieren im Wildgatter hier im Uelzer Stadtwald und da war ein Frischling, wenige Tage alt, mit einem gebrochenen Hinterlauf, hinten links, weiß ich noch ganz genau. Und da war natürlich das Geheule groß, dieses arme Tier, und wir wissen alle, was mit einem kleinen Wildschwein passiert, in einer Rotte von Wildschweinen, das kränkelt, und so ein gebrochener Hinterlauf ist natürlich so eine Krankheit. Also das hätte da nicht lange überlebt und man hätte nachher auch keine Spur von wiedergefunden. Die anderen hätten das dann schon mit aufgefressen. Ja, und dann sind wir zum Förster und haben gefragt, ob wir dieses Tier, diesen Frischling, wir haben sie nachher Clara genannt, ob wir es haben dürften, um es aufzupäppeln, und sind dann zu einem befreundeten Tierarzt gefahren, zu Harten Kreuweifer, der hat es dann geschient und war ja so eine kleine Bache und die wuchs dann bei uns auf und das war eine ganz wunderbare Sache, eine ganz tolle Partnerschaft. Wir haben sie dann sogar mit zur Jagd gehabt, haben wir eine Niederwildjagd gehabt mit einem Wildschwein, quasi als Vorstehhund. Clara hat dann so ein großes rotes Tuch um den Hals bekommen, damit man gesehen hat, dass also dieses Wildschwein auch zu uns gehörte. Und da habe ich auch beobachtet, wie so ein Wildschwein in der Natur reagiert. Jedenfalls haben wir es aufgepäppelt und dann nach einiger Zeit zurück ins Wildgatter gegeben, als es dann wieder ganz fit war. Und da durfte sie dann auch, bis sie dann verstarb mit 15, 16 Jahren eines natürlichen Todes, durfte sie dann da auch weiter leben. Und das war eine ganz großartige Aktion. War natürlich viel Arbeit, so ein kleines Tier aufzupäppeln, dann mit der Flasche und dann auch so in dieses Leben einzuführen. Das war aufwendig, aber auch sehr spannend, sehr interessant. Man kann das machen, aber wenn man jetzt so ein Reh hat, das eben 3 Läufe abgetrennt hat, die man eben auch nicht mehr retten kann, dann hast du das schon völlig richtig gemacht, auch wenn es noch so weh tut und schmerzvoll ist,
ja, für denjenigen. Ja, dann wünscht man sich, dass man lieber Briefmarken sammeln würde, als Jäger zu sein in solchen
Momenten. Dieses Stück dann abzufangen, ist ja wirklich furchtbar. Also ja, das ist Höchststrafe.
Absolut. Aber auch nochmal zurück zur rechtlichen Lage, was auch viele nicht wissen. Grundsätzlich ist ja der Landwirt dazu verpflichtet, alles Mögliche zu tun, um Mähtod zu verhindern.
Ja.
Und deswegen sind wir aber natürlich nicht außen vor, sondern haben ein grundeigenes Interesse, natürlich auch Tierleid zu verhindern und machen eben alles Mögliche. Du hast es.
Wenn ich das eben sagen darf, ohne dass der Jäger dazu verpflichtet sei, beziehungsweise wäre. Also der Jäger ist nicht verpflichtet, der Landwirt muss Technik am Mähgerät oder eben vorweg durchsuchen. Der Jäger ist nicht verpflichtet, der Landwirt ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass es keinen Mähtod gibt, das seine dafür zu tun. Und wenn er das eben nicht tut oder billigend in Kauf nimmt, dass die Tiere dabei versterben, wenn eben mit 20 Sachen über die Wiese gemäht wird, ohne darauf zu achten, ohne technische Einrichtungen an Bord zu haben, gibt ja solche Drohnen, gibt ja solche Kitzmelder inzwischen auch auf den Maschinen, dann wird hier eine Straftat begangen.
Kann man sich übrigens auch leicht selber bauen, so Wildwarner. Auf jagderleben.de gibt es da ganz schöne Beispiele, wie man das noch machen kann. Du hast es gerade schon erwähnt, die neueste oder modernste Methode ist das Absuchen mit der Drohne. Da gibt es aber einige Schwierigkeiten. Man muss es eigentlich in den frühen Morgenstunden machen, weil sich Maulwurfshügel sehr schnell aufheizen und dann schon als Wärmequelle von dem Wärmebildgerät angezeigt werden. Es gibt noch rechtliche Komponenten, die dabei beachtet werden müssen. Du
Das
weißt natürlich als Spezialist in Sachen Recht da ganz genau Bescheid.
ja, also da gibt es verschiedene Vorschriften in der Drohnenverordnung, die sollte man sich, bevor man sich eine Drohne kauft, auch durchlesen, denn je nach Klassifizierung anhand des Gewichtes dieser Drohne gibt es verschiedene Vorschriften. Und je schwerer so eine Drohne ist, desto höher sind die Auflagen, die damit verbunden sind, so eine Drohne zu betreiben. Man muss sie kennzeichnen, muss erkennbar sein, wer denn der Eigentümer, der Verwender dieser Drohne ist. Man darf nicht über bewohntem Gebiet mit der Drohne fliegen, um dort Aufnahmen zu machen, beispielsweise zu gucken, wie wohnt denn der Nachbar eigentlich. Oder eben gerade solche Kids-Rettungsdrohnen mit Wärmebildkamera darf man eben auch nicht über Nachbarsgarten fliegen, um da die Leute zu beobachten. Das ist streng verboten. Dazu kommt natürlich noch, womit wir Jäger ständig konfrontiert sind, das Naturschutzrecht. Also in Schutzgebieten kann es verboten sein. Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Biosphärenreservate, Nationalparke, da muss man in die entsprechenden Schutzgebietsverordnungen bzw. Gesetze, die da bei größeren Gebieten erlassen worden sind, nachsehen, ob es dort erlaubt ist. Man kann auch eben entsprechend bei der unteren Naturschutzbehörde nachfragen, ob das Stück, wo denn die Wiese ist, im Naturschutzgebiet liegt, ob es dort erlaubt ist oder verboten ist. Und wenn es verboten ist, kann man sich von der unteren Naturschutzbehörde eine Erlaubnis holen dafür. Die wird auch in der Regel problemlos gewährt, sodass also der Tierschutzgedanke immer wieder durchschlägt. Der Tierschutz ist inzwischen verfassungsmäßig garantiert. Dadurch hat der Gesetzgeber dargestellt, mit welchem Gewicht der Tierschutz bei der Güterabwägung zu berücksichtigen ist. Und da ist dann eben der Tierschutz größer zu gewichten als jetzt die Naturschutzbelange, dass eben die Vögel dann ständig ungestört sind. Und insofern muss die Behörde quasi schon, wenn nicht ganz, ganz gravierende Dinge dagegen sprechen, so eine Sondererlaubnis auch im Naturschutzgebiet erteilen. Nur für uns Jäger ist immer wichtig, dass wir uns wirklich hundertprozentig rechtskonform verhalten, dass wir also nichts machen, was verboten ist, weil wir immer dann auch mit unserer jagd- und waffenrechtlichen Zuverlässigkeit spielen. Also, wer nicht fragt, bleibt dumm. Und das gilt in solchen Schutzgebieten erst recht. Also da lieber mal fragen, ob es dort erlaubt oder verboten ist. Und die untere Naturschutzbehörde kann da Auskunft erteilen. Ansonsten ist natürlich bewohntes Gebiet völlig tabu. Ebenso viel befahrene Straßen, Bundesautobahnen oder auch Eisenbahnwege. Man darf da eben auch nicht die Oberleitung gefährden. Auch das kann zu ganz furchtbaren Unfällen führen. Da sprechen wir dann auch über andere Straftaten, wie gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr, gefährliche Eingriffe in den Schienenverkehr. Dann sprechen wir auch über Haftungsfragen, wenn man dann mit so einer Drohne in so eine Oberleitung fliegt oder in eine Windkraftanlage. Auch das sollte man vorher mit seiner privaten Haftpflichtversicherung abstimmen. Ist das nun mein Privatvergnügen oder ist das eine Frage dann für die Jagdhaftpflichtversicherung? Sicherlich, da gibt es auch keine höchstrichterlichen Entscheidungen, aber sicherlich gibt es da jede Menge Möglichkeiten, miteinander zu streiten. Und ich würde auch dort erstmal, wenn ich mir so eine Drohne kaufte, die Versicherung fragen, ob das vom Versicherungsschutz umfasst ist.
Das ist das eine Thema, das ist das Drohnenfliegen. Viele Bestimmungen müssen da beachtet werden, aber es ist heute ja auch, wenn man das mit den richtigen Profis zusammen macht, eine nicht zu 100%, aber schon eine ziemlich sichere Variante, um Kitze und Jungwild zu suchen. Dann gibt es aber noch mehrere Möglichkeiten. Und grundsätzlich darf man schon mal vorab sagen, man kann nie genug machen, um Jungwild zu retten. Das Klassische ist noch ein Abend vor der, oder eine klassische Variante ist noch ein Abend vor der Maat, Flatterbänder und Knistertüten, also einfache Plastiktüten auf Zaunpfählen in den Wiesen aufzustellen, um möglichst viel Unruhe dort in diese Wiese zu bringen und die Ricken damit aufzufordern, dass sie ihre Kitze schnellstmöglich rausbringen. Dann hattest du gerade schon erwähnt, Wildwarner oder Kitzretter am Mähwerk selbst. Ich habe gehört, dass einige Landmaschinenhersteller dort auch sehr aktiv sind, was die Forschung betrifft und immer eng auch mit der Landesjägerschaft zum Beispiel zusammenarbeiten. Ein großer Hersteller aus dem Emsland, Namen brauchen wir jetzt nicht nennen, weil die natürlich auch ein grundeigenes Interesse haben, ihren Landwirten die bestmögliche Palette an Werkzeugen anzubieten, die möglichst schonungslos, hätte ich jetzt fast gesagt, möglichst schonend dort arbeiten. Was gibt es noch für, was fällt dir noch so ein? Was kann man?
Naja, wenn man keine eigene Drohne hat, gibt es natürlich auch professionelle Anbieter.
Richtig, ja.
Also das sind die Maschinenringe beispielsweise, die sowas anbieten. Das sind die Genossenschaften, die Landhandelsgenossenschaften, die sowas anbieten. Und da kann man dann eben auch einen Profi kommen lassen, der dann mal in einer Stunde die Wiesen dann absucht und dann für die Rettenden, beispielsweise eben auch die Jägerinnen und Jäger, dann die Möglichkeit bietet, dort zielgenau nachzusuchen. Denn wir haben ja bei unseren eigenen Kitzrettungsaktionen gesehen, da läufst du häufig 2-3 Mal auch einen Meter an so einem Kitz vorbei, ohne es zu sehen. Ja. Und es ist auch keine Garantie, dass ein brauchbarer Hund jedes Kitz oder jedes Gelege findet, das noch warm
leider
ist.
Nein.
Auch da, die haben eben so wenig Witterung Natur gegeben. Es soll ja auch so sein, dass eben die Kitze, die ja auch so schön befleckt sind wie Bambi, nicht gefunden werden von Prädatoren. Und deshalb sind eben unsere Hunde da auch nicht so, dass sie jedes Stück sofort finden. Und wir Menschen auch nicht, dass wir das beim Durchgehen finden. Da muss man schon sehr akribisch und sehr genau arbeiten. Aber man muss es eben tun, um das Jungwild zu retten und um sich nicht strafbar zu machen, was völlig korrekt ist. Wir Jäger sind eben nicht nur auf dem Papier Naturschützer.
Ja.
Wir sind anerkannter Naturschutzverband und das müssen wir auch ausfüllen, diese Anerkennung, die wir da vom Gesetzgeber haben. Und dazu gehört eben auch die Jungwildrettung.
Ja, wenn wir jetzt ein Kitz gefunden haben, also ja genau, ja, du hast es schon gesagt, das mit dem Suchen mit dem Firmenhund ist auch so, wie wir es jetzt zuletzt auch bei dir gemacht haben, eine gängige Praxis. Wenn wir jetzt ein Kitz gefunden haben, ich spreche das deswegen an, weil wir auf unserem Instagram-Kanal eine Kritik geerntet haben. Dort war ich zu sehen mit einem Kitz, das ich mit bloßen Händen aus der Wiese gebracht habe. Das Kitz, um das kurz nochmal zu erläutern, war maximal 20 Sekunden in meinen Händen. Und ich bin quasi wirklich vor das Mähwerk gesprungen, weil ich dort eine Bewegung gesehen habe und wollte das Kitz einfach nur schnell da raus haben. Wir hatten nicht die Zeit, jetzt groß Grasbüschel zusammenzusuchen. Und einen Wäschekorb hatten wir auch nicht dabei, weil der Landwirt eine halbe Stunde eher angerufen hat. Ich mache ihm überhaupt keinen Vorwurf. Wir können froh sein über jeden Anruf, den wir bekommen. Das war eine spontane Aktion, weil der Landwirt auch für einen befreundeten und verunfallten Berufskollegen dort diese Wiese eben schnell mähen musste. Aber grundsätzlich sollte man natürlich dort auch, ich glaube nicht, dass es ganz so tragisch ist, die Kitze mit den bloßen Händen anzufassen. Die Mutterliebe ist dort deutlich größer als das, diese 15 Sekunden Menschengeruch, der vielleicht auf das Kitz übergeht, dazu führt, dass das, sag schnell, wie heißt die Mutter vom Ricke natürlich? Mein Gott, dass die Ricke das Kitz nicht mehr annimmt. Aber man sollte natürlich dort auch nichts unversucht lassen und am besten mit Handschuhen, die möglichst wenig Witterung haben und Grasbüscheln, die möglichst wenig Witterung haben und dann vielleicht auch noch einen Korb benutzen, der möglichst wenig Witterung hat, das Kitz aus der Fläche bringen, vielleicht auch sogar in dem Korb lassen, wenn die Wiese fertig gemäht ist, dann das Kitz wieder in die Freiheit entlassen. Und dann dauert es meist nicht lange, dass die Ricke auch wieder anfängt zu suchen. Und Ricke und Kitz, ich habe das oft beobachten dürfen, dann ziemlich schnell wieder zueinander finden.
Dass du nicht den größten Wert auf Geruch legst, das wissen wir ja.
Bitte?
Ich habe gestern ein Bild von der Kirrung bekommen, von der Wildkamera, wo du gerade am Kirren bist und 2 Meter hinter dir läuft dein Kuno über die Kirrung.
Ja, der Kuno ist ja auch noch ein Junghund und hat ganz wenig Witterung.
Ganz wenig ist aber schon manchmal zu viel. Ich habe das noch nicht angesprochen bisher als Kritik, ja, weil nämlich auch heute Nacht an dieser selben Stelle dann 3 Stunden die Sauen gewesen sind und wirklich jedes einzelne Maiskorn, das du da weiträumig verstreut hast, aufgesucht haben. Also die waren nicht die ganze Zeit über da, aber immer mal wieder. Und insofern auch da gilt, Geruch, Witterung ist das, was wir Menschen einfach zu wenig berücksichtigen, wenn es um Wild geht. Es dürfen keine Hunde an die Kirrung, es dürfen die Kitze nach Möglichkeit eben nicht mit den Händen angefasst werden. Ich habe immer ein paar Gummihandschuhe dabei, diese Einweghandschuhe, und die kann man dafür benutzen, genauso wie fürs Kirren. Ich fasse auch das Kirrgut nicht mit den Händen an und versuche eben möglichst wenig Witterung, das, was wir mit visuellen Reizen im Leben gestalten, das macht das Wild eben im Wesentlichen durch Witterung. Und deshalb müssen wir da viel vorsichtiger sein. Und ich glaube auch, dass der Hörer oder der Zuschauer bei Instagram, dass diese Kritik nicht ganz unberechtigt hatte. Aber hier, Not kennt kein Gebot. In dem Fall, wo du eben da heldenhaft vor den Meer gesprungen bist, mit einem Hechtsprung das Kitz gerettet hast, ging es nicht mit Handschuhen. Da muss es dann auch manchmal ohne gehen.
Ja, also wie gesagt, ich habe das ja vorhin schon eingangs erwähnt. Ich darf auch kurz anmerken, dass ich vermutlich schon mehr Kitze gerettet habe, als ich tatsächlich erlegt habe. Ich bin ja sowieso immer der Heger. Auch bei dir im Revier bin ich ja dafür bekannt, dass ich...
Deshalb hast du letztes Jahr auch 2 Hirsche geschossen.
Und auf jeden Fall... Nein, grundsätzlich hast du natürlich recht.
Freien Jägeraspekt.
Natürlich. Die mussten, der eine hatte, ja egal. Auf jeden Fall, zurück zum Thema, man sollte, natürlich war die Kritik berechtigt, das Bild ohne die Erklärung dazu, gerade auch für denjenigen, der keine Erfahrung bei der Kitzrettung hat, sollte natürlich alles Mögliche tun, um auch den Geruch oder seinen Geruch nicht nach Möglichkeit nicht auf das Bild, sei es jetzt auch auf ein Gelege, was man rausnehmen muss, nicht da übertragen werden. Genau. Aber wie gesagt, ich habe das auch oft genug erlebt, dass tatsächlich auch bei mit bloßen Händen geretteten Kitze die Ricken
sofort... In der Regel ist das überhaupt nicht das Problem, aber besser ist es natürlich schon.
Ja, genau. Schön. So, jetzt wurde ich wieder mal genug kritisiert. Was gibt es noch zum Thema Kitzrettung zu sagen? Das ist natürlich ein super öffentlichkeitswirksames Thema für uns Jäger. Es gibt nichts oder wenig Besseres, als wenn man sich mit wild abgeladenen Müll oder noch besser eben mit
frisch geretteten Kitzen ablichten lässt.
Das ist mit die beste der Öffentlichkeitsarbeit, die wir unseren Jagdkritikern entgegenbringen können. Denn die Leute, die uns regelmäßig kritisieren und sagen, wir sind Tiermörder und wir dürfen das nicht mehr tun, was wir denn so leidenschaftlich tun, das sind mit Sicherheit nicht diejenigen, die sich irgendwo an Landwirte wenden und sagen, hier, ich würde dir gerne helfen, Jungwild zu retten, oder hast du irgendwo Müll liegen, um nur 2 Beispiele zu nennen, sondern das sind oft die große Töne spucken, aber wenig Taten folgen lassen.
Aber jetzt nochmal ganz praktisch, man kann die Landwirte direkt ansprechen, häufig sind diejenigen, die die Grundstückseigentümer sind, nicht diejenigen, die auch die Maat machen, das läuft dann über Lohnunternehmer oder es ist an Pferdeleute oder so etwas verpachtet. Wichtig ist, auf den Jagdgenossenschaftsversammlungen nochmal anzusprechen, vielleicht auch im Frühjahr nochmal oder auch jetzt für die, die es noch nicht gemacht haben, mit dem Vorsitzenden der Jagdgenossenschaft darüber zu sprechen. Der weiß ganz genau, wem welche Wiese gehört oder wer sie bewirtschaftet, dass man dort Kontakt zu den Bewirtschaftern der Wiesen bekommt, die nicht unbedingt eben auch die Eigentümer sein müssen, und mit denen spricht: Bitte sagt uns rechtzeitig Bescheid, wenn ihr die Wiese mäht, damit wir das unsere dazu beitragen können, das Jungwild zu retten. Und dann schafft man auch eine riesige Akzeptanz auch bei der örtlichen Bevölkerung, wie du eben schon gesagt hast, und eben nicht nur in der Öffentlichkeit im weiteren Sinne, sondern auch ganz konkret vor Ort den engen Kontakt, den Schulterschluss mit den Landwirten zu haben bei deinem Naturschutz, bei dem Tierschutz. Und da schließt sich der Kreis, keiner will ausgemähtes Wild im Futter haben, denn das, was hinterher an Heu da ist, muss eben auch sauber von solchen Rückständen sein, sonst kann es zu Botulismus beispielsweise bei Rindern führen. Und wir kennen die Krankheitsprobleme im Rinderstall und so mögliche Zoonosen, die eben auch dann durch verunreinigte Futtermittel auch noch auf den Menschen übertragen werden können und. Das ist ein ganz, ganz weites Feld. Ganz gefährlich für Mensch und Tier, wenn das Heu oder die Heulage, die dann daraus gemacht wird, oder die Grassilage nicht wirklich sauber ist, nicht wirklich rein ist von diesen tierischen Resten, die dann da in diesen Ballen gären. Das ist ja alles nicht schön. Und insofern tun wir für Mensch und Tier das Beste, wenn wir uns weiter diesbezüglich und noch mehr engagieren.
Ich finde, das möchte ich auch noch ganz kurz erwähnen, stand natürlich auch im Niedersächsischen Jäger, wie alles, was Gehalt und wertvoll ist. Die Jägerschaften im Emsland und der Grafschaft Bentheim haben es geschafft, mit einem Rundschreiben sämtliche Bewirtschafter und Flächeneigentümer darüber zu informieren, dass tatsächlich derjenige, der die Wiese mäht, dafür verantwortlich ist, was wir eingangs schon gesagt haben, Jungwild zu retten, alle möglichen Maßnahmen zu machen. Das ist natürlich schon ein Stück weit auch mit der Brechstange gedacht und haben auch natürlich zwei Urteile vom Amtsgericht Celle unter anderem, wo eben Landwirte verurteilt wurden wegen ausgemähter Kitze, ist mit der Brechstange gedacht. Und ich würde es grundsätzlich immer begrüßen, dass, wie du das schon sagst, die Landwirte, Lohnunternehmen, Bewirtschafter dafür zu sensibilisieren, dass sie mit uns einen zuverlässigen Ansprechpartner, mit uns meine ich wir Jägerinnen und Jäger, haben und wir, so wie bei vielen anderen Themen, immer mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Du musst das gar nicht so sagen, aber ich habe das schon verstanden, wie ernst du dieses Thema nimmst.
Das meine ich wirklich, ja. Mhm. Es gibt wenig, was mich so sehr erfüllt, wie ein Kitz vorm Mähwerk zu retten oder auch ein Fasanengelege. Ich bin da auch immer unheimlich stolz auf unseren alten Drahter Filou, der wirklich mit einer Ruhe, 11 Jahre hat er mittlerweile, mit einer Ruhe jedes warme Bett sogar vorsteht. Und du sicher sein kannst, dass da entweder gerade was war. Hasen haben wir übrigens auch noch nicht angesprochen. Die werden auch oft ausgemäht, wenn man da nicht rumgeht. Die haben aber noch einen etwas größeren Fluchtreflex, als es eben junge Kitze tun, die nämlich meistens gar keinen haben. Das ist eine Freude mit dem und wirklich eine Genugtuung, da das Jungwild zu retten. Ob es jetzt eine Drohne, die am Himmel steht, die es mir anzeigt, oder eben der Hund das tut, das macht Freude und lässt deinen Abends dann noch friedlich einschlafen.
Ich möchte einfach nochmal auch den jungen Jägern, die jetzt noch keine Reviere haben, anempfehlen, sich bei Revierinhabern zu melden und bei der Kitzrettung zu helfen, um dort auch Erfahrungen zu sammeln, zu sehen, wie sind zum Beispiel solche Fluchtverhalten der verschiedenen Wildtiere, wie läuft das Ganze. Und da sind auch die örtlichen Jäger dankbar, dann Hilfe zu bekommen. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen Jungjäger auch ein Entree, dann in so eine Jagdgemeinschaft, in so eine Jagdpächtergemeinschaft hineinzukommen und dort vor Ort auch Jagdmöglichkeit zu bekommen.
Also unsere Jungjäger waren ja auch sehr, ich sag mal, unsere Jungjäger, die gehören ja nicht uns, aber die
jüngeren... Du bist schon sehr besitzergreifend,
ja, das kann man schon sagen. Die jüngeren Mitjäger von uns waren da ja auch sehr engagiert, muss man sagen, und haben da auch sofort gesagt, Kitzrettung, da lassen wir alles stehen und liegen für und sind bereit.
Morgens um 5 sind sie dann durch die Wiese gelaufen.
Ja, und das hat ja auch was gebracht. Was ich auch noch ganz vergessen habe zu sagen, wichtig ist natürlich auch, sein Revier zu kennen, seine Wiesen zu kennen. Und wenn man vor einer Woche 2 Ricken hochbeschlagene in so einer Wiese gesehen hat, dann kann man davon ausgehen, dass mit einer großen Wahrscheinlichkeit dort auch 2 Kitze liegen. Und wie gesagt, deswegen ist es umso wichtiger, dass man sein Revier und sein Wild in Anführungsstrichen auch gut kennt.
Ja, wo du sagst, Ricken, ist es nämlich auch nicht nur für die Kitze furchtbar, sondern auch für die Ricken, die dann ihre Milch nicht mehr loswerden. Dann sprechen wir auch über mögliche Erkrankungen, Mastitis, also Euterentzündung kennen wir von den Rindern, das kennen wir aber auch bei Müttern, wenn dann es zu einer Brustentzündung kommt, auch das gibt es bei Rehen ganz genauso. Das kann mit Fieber einhergehen, Milchfieber. Und insofern tut man auch den Ricken einen Riesengefallen, wenn man eben dafür sorgt, dass ihre Kitze, die dann auch die Milch aufnehmen, am Leben bleiben.
Sehr schön. Das soll es zu diesem Thema gewesen sein. Fazit lautet, wir Jäger sind die aktivsten Tierschützer, die es so gibt. Behaupten wir jetzt einfach
mal. Wir brauchen dafür nicht in Schelle einzubrechen.
Nein. Definitiv nicht. Das tun wir aber sowieso nicht. Grundsätzlich nicht.
Um aktiv zu sein.
Um aktiv zu sein. Jawohl, wir danken euch, dass ihr wieder dabei wart. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst uns wieder eure Kritik und eure Anregungen zu unseren nächsten Folgen da. Wir bedanken uns ganz herzlich und wünschen noch viel Waldmannsal.
Horido!
Teppe und Schwänen ob Jagd ist eine Produktion der Jagdzeitschrift Niedersächsischer Jäger. Mit freundlicher Unterstützung von Franconia und den VGH-Versicherungen.